Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer Spezialfolge Bolz und Mannhardt. Auf vielfachen Publikumswunsch hin nähern wir uns auch einmal ein paar grundsätzlicheren Fragen. Und heute wollen wir uns die Frage stellen, was ist das eigentlich für eine merkwürdige Linke, mit der wir da konfrontieren? Was steckt denn da überall dahinter, hinter diesen Themen, die wir hier so oft diskutieren? Manche sagen ja, das wäre die neue Linke, die Wokeness. Es gibt aber nicht mal wirklich ein passendes oder treffendes oder sich durchsetzendes Wort. Andere sagen Kulturmarxismus, was auch immer das eigentlich sein soll, diese Wokeness, die Ideologie dahinter, das wollen wir heute mal versuchen zu klären.
Ich bin ein Ferien.
Ja, Herr Bolz, die neue Linke, was ist das eigentlich in Abgrenzung zur alten Linken? Gibt es die überhaupt? Ist die überhaupt links?
Es genügt ja zunächst einmal zu sagen, dass sie sich selbst als links bezeichnet, dass sie als links wahrgenommen wird. Und wir müssen uns überlegen, inwieweit das gerechtfertigt ist aus der Geschichte der Linken heraus. Und da kann man, glaube ich, eine ganz einfache Ausgangsmarkierung machen. Die Linke war jetzt nicht unmittelbar nach der Französischen Revolution, aber doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt von der marxistischen Geschichtsdeutung und Gesellschaftsdeutung, das, was man dann auch politische Ökonomie genannt hat. Also es ging im Wesentlichen auch um eine Analyse der kapitalistischen Wirtschaft. Und wenn man das als Kriterium nimmt, dann ist von dieser Linken kaum mehr etwas übrig geblieben. Also man findet heute, jedenfalls bei den Protagonisten der linken Gruppen, kaum mehr wirklich fundierte ökonomische Analysen, Kapitalismusanalysen, sondern alles ist sehr viel plakativer geworden und es ist auch sehr viel emotionaler geworden. Marx war ein relativ kalter Denker. Es gibt zwar auch ein paar saftige Aussprüche von ihm, aber im Wesentlichen waren das kalte analytische Dinge, die er geschrieben hat. Viele Marxisten, die ihm gefolgt sind, haben eine ähnliche Tonlage gehabt. Heute ist es ganz anders. Es wird sehr stark emotionalisiert, es wird sehr stark moralisiert auf der Linken. Und ich würde vorschlagen, drei Entwicklungsrichtungen zu unterscheiden, obwohl diese drei Entwicklungen dann auch Überlappungen zeigen. Mhm. Und da gibt's auch was die Personen betrifft, auch Übereinstimmungen. Aber zum einen haben wir vor allen Dingen auch gerade in Deutschland die Antifa als linke Bewegung. Wir haben zum Zweiten die Grünen, die gewissermaßen die Nachfolge der marxistischen Linken direkt angetreten haben und auch, was das Personal betrifft, viele Kontinuitäten geschaffen haben. Und wir haben drittens schließlich die Wokeness, die jüngste Entwicklung, wenn man so will, innerhalb dieser Linken. Wie gesagt, es gibt viele Übereinstimmungen jetzt auch dieser drei Bewegungen, aber man kann sie, glaube ich, doch sehr sinnvoll unterscheiden und daran könnten wir uns auch orientieren.
Ja, dann lassen Sie uns doch ein bisschen diese Begriffe nacheinander durchgehen, was sie auch bedeuten. Nur vielleicht nochmal so umgefragt, wie würden Sie das sagen, wann und wie entsteht eigentlich diese Veränderung der Linken? Viele würden ja dann sagen, das ist 68 gewesen, da ist irgendwo der Bruch. Aber stimmt das eigentlich, weil die 68er waren ja erstmal auch noch Marxisten?
Ja, würde ich auch sagen, 68 haben wir es noch mit dem zu tun, was man damals auch Neomarxismus genannt hat. Der Marxismus hat da viele Legierungen eingegangen mit anderen Theorieströmungen. Mit Freud beispielsweise gab es Beziehungen, also so Freudomarxismus hat man das damals dann auch genannt. Es gab Legierungen auch mit anderen wissenschaftlichen Strömungen der Zeit. Aber es war insgesamt marxistisch noch, Neomarxismus. Und diese 68er hatten, jedenfalls in ihren führenden Köpfen, auch noch ein hohes analytisches Potenzial. Die haben auch noch fundierte, auch politisch-ökonomische Analysen vorlegen können. Das gab es damals noch. Aber in diese Zeit fallen zumindest zwei Entwicklungen, die im Grunde diesen Neomarxismus zum Zusammenbruch geführt haben. Das eine ist der natürlich aus Frustration ausgeborene Extremismus der RAF, also Terror, wenn Sie so wollen, also das Umkippen von Gesellschaftskritik in Terror, und das lässt sich natürlich nicht auf Dauer stellen. Und auf der anderen Seite noch viel, viel wichtiger und auch ein Grund für die Frustration des Neomarxismus, der Kollaps des Kommunismus, der Zusammenbruch des Kommunismus, wie er ja für alle deutlich geworden ist durch den Fall der Mauer. Insofern kann man da schon ein Datum angeben für diese Auflösung des Neomarxismus. Danach hat der Neomarxismus im Grunde nur noch ein akademisches Leben geführt. Dafür hat sich niemand mehr ernsthaft interessiert. Und da beginnt nun die Suche der Waisenkinder des Marxismus nach neuen Themen und nach neuen, auch Faszinationsangeboten. Also man könnte sagen, der Fall der Berliner Mauer, diese schönen Bilder von den Leuten, die auf der Mauer in Berlin sitzen und dort feiern, das war auch das Ende des Marxismus.
Aber würden Sie denn sagen, das hat dann wirklich zu einer großen Veränderung geführt, oder das hat nur dazu geführt, dass man so ein bisschen taktisch einsehen musste, naja gut, rein Marxismus kommen wir jetzt nicht mehr weiter, das ist irgendwie gesellschaftlich tot und wir müssen jetzt sozusagen ein neues Gewand nur finden für unsere Ideologie.
Ein neues Gewand muss man finden, genau, neue Motive, man braucht auch neue Opfer, für die man spricht, ja, das Proletariat ist ja weggefallen. Das ist richtig, aber es gibt natürlich auch eine fundamentale Kontinuität. Und diese fundamentale Kontinuität zeigt sich im Anti. Wogegen ist die Linke? Und sie war natürlich immer schon gegen den Kapitalismus. Und weil sie gegen den Kapitalismus war, war sie auch immer gegen Amerika. Es war auch in der Anti-Amerikanismus. Und es zeigt sich ja heute gerade auch wieder, dass das wunderbar zusammengeht mit Antisemitismus. Ein Thema, das noch ganz stark unterbelichtet ist, meines Erachtens, in der öffentlichen Diskussion, linker Antisemitismus, was aber auch eine große Tradition hat. Also in diesem Anti gegen Kapitalismus, gegen Amerika, gegen den Westen, gegen die westliche Kultur, da gibt es eine Kontinuität bis zum heutigen Tag.
Das finde ich nämlich auch so bemerkenswert, diese Kontinuitäten. Und man könnte ja auch so ein bisschen sagen, ja, man hat eigentlich zwar ganz neue Themen gefunden, aber man hat ja nur neue Gründe gefunden, den gleichen Kampf zu führen. Also vorher hat man gesagt, gut, der Kapitalismus ist so böse, weil er die Menschen ärmer macht. Das ist nun gescheitert. Der Kapitalismus hat also auch die Ärmsten reicher gemacht. Aber jetzt hat man, sage ich mal, zum Beispiel den Klimawandel erfunden als eine ganz neue Argumentation, die trotzdem aber wieder den gleichen Feind hat, so ein bisschen, ja. Und das ist doch schon ein bisschen eigentümlich, oder?
Ja, es ist eigentümlich für einen gut positiv gesonnenen bürgerlichen Beobachter, würde ich sagen. Aber es ist keineswegs erstaunlich, wenn Sie sich die Frage stellen, was steckt eigentlich dahinter? Also was ist das, die Antriebskraft? Ja. Denn diese Leute sind ja Aktivisten. Also sie identifizieren sich mit ihren Projekten. Und ich denke, was gemeinsam ist all diesen Gruppierungen als Antriebskraft, ist Ressentiment. Und das Ressentiment nährt sich aus Neid, selbstverständlich Neid auf die Erfolgreichen. Das ist vielleicht sogar der Kern aller Formen von Ressentiment. Aber auch aus der eigenen Erfahrung des scheinbaren zu kurz gekommenseins, ja, oder des Nicht-Mitkommens mit den Anforderungen der modernen Gesellschaft. Denn man muss sehen, auch realistischerweise, modernes Leben wird immer anstrengender und immer anspruchsvoller. Ja. Und es gibt sehr viele Menschen, die diesen Anforderungen nicht gewachsen sind und jetzt nach einer Erklärung dafür suchen, dass sie da nicht mithalten können und gerne eine schuldige Instanz anklagen. Und da ist Kapitalismus natürlich sehr gut geeignet.
Ja, und das finde ich eben so spannend, weil auch da ist es ja ein bisschen, Wunschglauben geblieben beim Marxismus, dass das die Ideologie des Proletariats gewesen wäre, weil das Proletariat konnte der Marxist ja nie wirklich wecken. Hm. Also gerade die Sowjetunion, das ist ja das einzige Land, wo sie es wirklich so aus ganz eigener Kraft im großen Stil durchsetzen konnten, war ja nur ein Putsch, war eine Minderheit, eine kleine Minderheit, die das Land beherrscht hat, hat ja bei keiner Wahl eine Mehrheit bewirkt. Ich glaube, die letzte freie Wahl, die es da gab, ich weiß, die Bolschewiki kamen da, glaube ich, auf 20% oder so. Also das Proletariat hat sich ja nie für den Marxismus wirklich begeistern lassen. Und es war immer dann also eine intellektuelle Bewegung, eine, ja, so, und diese Intellektuellen, dieses Ressentiment, was da aufgebaut wird, der schlimme Westen, unsere Gesellschaft ist böse, der Kapitalismus ist böse und so weiter, dieses Ressentiment, wie sehr, das trägt sich ja einfach weiter und hat jetzt eine neue Ideologie gefunden, oder?
Richtig, also das scheint mir die Konstante zu sein. Ja. Und das ist auch nicht weiter überraschend, dass man das immer wieder anzapfen kann, weil das Gefühl des Überfordertseins, auch das Gefühl, in der eigenen Qualifiziertheit nicht angemessen gewürdigt zu werden. Also um es ganz platt zu sagen, nicht genug Geld zu kriegen für die langen Studienzeiten, die man hinter sich gebracht hat, sondern dass man sich dann in irgendeinen mittelmäßigen Beruf bescheiden muss. All das schürt die Ressentiments. Und es ist sehr wichtig, was finde ich, was Sie gesagt haben, dass es sich immer bei Revolutionären um intellektuellen Bewegungen gehandelt hat. Die Revolutionen kamen niemals von unten. Auch die Französische Revolution nicht. Das kam niemals von unten. Es kam immer von Intellektuellen, immer von oben. Und im Gegenteil haben sich die Proletarier selbst oder die Arbeiter eher als konservativ gezeigt. Ja, die waren, also sie waren natürlich der SPD, die auch sehr bürgerlich geprägt war und sehr staatsfromm auch immer schon war, sehr viel näher gefühlt als den kommunistischen Aktivisten. Das führt letztlich sogar dazu, dass es gerade bei den Linken eine Aversion gegen die Arbeiter gibt. Die Arbeiter gelten nämlich als autoritär und als allzu leicht verführbar zu bürgerlichen Wohlanständigkeiten. Und das war übrigens auch das Ergebnis einer berühmt gewordenen Studie des Instituts für Sozialforschung in Amerika damals, geleitet, wenn ich recht weiß, von Adorno, von Theodor Adorno, über den autoritären Charakter mit einer sogenannten F-Skala, Faschismus-Skala. Ja. Also da bekam man Punkte, wie faschistisch man ist. Und eine der erschütternden Ergebnisse dieser F-Skala oder dieser Studien zum autoritären Charakter war, dass ausgerechnet die Arbeiter besonders autoritäre Charaktere sind. Was bedeutet, auf die können wir uns nicht verlassen, wir als Linke, wir als Revolutionäre. Ja, wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Lenin hat es ja auch schon vorgemacht, ja, also Berufsrevolutionäre, ja, was eine wunderbare Paradoxie auch ist. Wir machen das selbst und wir müssen im Grunde die Arbeiter erst noch in ihrem Bewusstsein befreien zu der wahren Haltung gegenüber dem Kapitalismus und der bürgerlichen Welt. Aber das Entscheidende ist, es war immer Revolution von oben, immer ein elitäres Projekt, die Linke.
Ja, ich meine, das ist ja so auch so spannend wirklich mit diesem mit dem Leninismus sozusagen eigentlich, dass ja die ganze Idee von Marx ja ab dem Punkt eigentlich schon über den Haufen geworfen war. Also auch so dieses natürliche Erheben der Völker, wenn sie reif sind und so weiter, wurde ja über den Haufen geworfen. Und dann hat Lenin gesagt, ja okay, wir brauchen Elite, wir brauchen Partei und so weiter, weil das ja einfach eine Fiktion war. Und ja, und darauf ist ja aber auch die Linke irgendwie hängen geblieben.
Richtig. Im Grunde hat man das Problem nicht lösen können, nachdem Marxens Proletariat nicht mehr die treibende Kraft der Revolution sein konnte, was dann an dessen Stelle tritt. Und wie gesagt, Lenins Berufsrevolutionär, das war eine Variante. Das ging ja dann bis hin zu den Guerillakämpfern. Che Guevara, die Idole der 68er, ja, das waren ja Guerillakämpfer. Ja. Das war auch so ein Typus, also der Partisan, der linke Partisan, der an die Stelle des Proletariers tritt. Und ja, das alles hat sich natürlich nach einiger Zeit alles in Luft aufgelöst. Aber das Problem ist nach wie vor das zentrale Problem der Linken. Wer sind die Erniedrigten und Beleidigten, in deren Namen wir die Revolution fordern können oder sie vorantreiben können.
Ja. Ja gut, okay, spannend. Dann hat sich also der Proletarier als nicht würdig oder nicht bereit.
Genau, als zu autoritär.
Auf jeden Fall. Ja, man muss ja auch so sagen, die SPD war ja dann eigentlich in gewisser Hinsicht auch eine konservative Partei, immer sehr lange.
Genau, richtig.
Eigentlich. Aber okay, und jetzt entsteht da irgendetwas Neues. Jetzt, Sie haben ja schon drei Begriffe gesagt, ich habe es mir auch geschrieben, Antifa, Grün und Vogue.
Genau.
Jetzt gehen wir sie mal durch. Dann, ich würde sagen, wir fangen bei der Antifa an. Das ist ja vielleicht auch die älteste so ein bisschen.
Sie hat eine Tradition, die sehr viel älter ist als die Grünen, das ist richtig, ja.
Ich meine nur sozusagen, das ist ja doch, korrigieren Sie mich, würde ich sagen, ein, zumindest wenn man so der aktuellen Meinung folgt, ein Kernmotiv auch von 68 ist eigentlich der Aufstand gegen die faschistischen Eltern. So, ja, der Aufstand gegen die faschistischen Eltern, das Befreien der faschistisch durchseuchten Gesellschaft von sozusagen unter den Talaren und so weiter.
Genau. Es gibt dieses Motiv, gibt es sehr viel früher schon, aber vor allen Dingen eben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es reicht buchstäblich bis zum heutigen Tag mit Frau Bärbel-Bas beispielsweise. Mhm. Ja, also das wäre, sie hat ja immer noch genau dieselbe Vorstellung, dass im Grunde die Deutschen, die Bio-Deutschen irgendwie faschistisch sind und dass man dagegen ankämpfen müsste oder irgendwas unternehmen müsste. Und der Philosoph Odo Marquardt hat dafür eigentlich den schönsten Ausdruck gefunden, nämlich nachträglicher Antifaschismus. Also dann, als der Faschismus besiegt war, wollten die Deutschen, wenn man so will, Hitler nachträglich bekämpfen oder ihn nachträglich, wollten nachträglich Widerstand leisten gegen Hitler. Gegen den Hitler in jedem Deutschen, könnte man sagen. Und das ist ein Gedanke, der bis zum heutigen Tag in den linken Köpfen herumspukt. Da gibt's gar keinen Zweifel. Also gerade in einer Gesellschaft, die so weit entfernt ist vom Faschismus wie nie eine Gesellschaft zuvor, jedenfalls in Deutschland, gerade die wird als eine betrachtet, deren oberste Aufgabe die Austreibung des Nazi aus dem Deutschen ist. Also wie gesagt, das kann man nach dem Zweiten Weltkrieg erkennen. Damals gab es ja auch diese Vorstellung, die Deutschen seien nicht in der Lage, diese faschistische oder nationalsozialistische, müsste man ja sagen, Vergangenheit richtig aufzuarbeiten. Das war ja das Stichwort Aufarbeitung der Vergangenheit. Wir müssen das irgendwie durcharbeiten und damit klarkommen, um uns davon zu befreien. Und da gab es aber schon sehr früh den Vorwurf, nein, das können die Deutschen nicht. Alexander Mitscherlich ist dadurch berühmt geworden mit seinem Buch über die Unfähigkeit zu trauern. Also dieser poetische Buchtitel sollte das zum Ausdruck bringen, die Deutschen schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht, ihre eigene Vergangenheit zu bewältigen. Sie verdrängen die Nazizeit. Ja? Und das hat man dann mehr oder minder bis zum heutigen Tag auch den Deutschen zum Vorwurf gemacht. Sie stürzen sich schon wieder in Arbeit, also kaum haben sie den Krieg verloren, überall sind Ruinen, ja, Berlin besteht fast nur noch aus Ruinen, aber sie fangen schon wieder an zu arbeiten, sie stürzen sich rein, unterstützt von amerikanischen Programmen und schaffen das Wirtschaftswunder. Ja, und das Wirtschaftswunder, worauf doch die Bürgerlichen so zu Recht so stolz sind, wird dann begriffen von den Linken als eine Art Budenzauber, mit der man die Nazi-Vergangenheit verdrängen will und ignorieren will. Also das ist das Motiv, das gilt bis zum heutigen Tag. Also so arbeitet man, denkt man bis zum heutigen Tag, dass wir uns im Grunde und das Hitler in uns nicht bewusst werden wollen und dass das deshalb die oberste auch pädagogische und politische Aufgabe der deutschen Politik sein muss, diese Kampf gegen den Faschismus heute zu führen. Ja, also und eben mit der Voraussetzung, im Grunde hat sich gar nichts geändert. Wir sind immer noch diese Nazis von damals. Und jetzt wollen wir aber den Widerstand leisten. Den unsere Eltern oder unsere Großeltern versäumt haben, den wollen wir jetzt leisten.
Wie würden Sie das eigentlich sagen? Ich finde, das ist ja wirklich eine spannende Frage, weil das Bild, was ja immer gemacht wird, ist ja dieses, was man ja schon dann in wesentlich verstehen kann, wo man dann ja auch sagen könnte, da hat dann vielleicht sogar 68 einen positiven Beitrag geleistet, ist, die Gesellschaft, die die Verbrechen des Nationalsozialismus beschweigt, ne? Also dieses ganze, ja, wir wussten von nichts und so, also das ist ja immer so das Bild, was dann aufgemacht wird. Die Globke ist in Politik, also die Einbindung aller möglichen Nazitäter überall in der Gesellschaft, so wird's ja, stelle ich mir das jedenfalls jetzt vor, ja, also überall Richter, Lehrer sind auch irgendwie alte NS-Leute. deren Vergangenheit so beschwiegen wird und so. Und die Deutschen sind sehr früh dann so der Meinung, ich gebe das jetzt erstmal so wieder, ja, wie das erzählt wird. Die Deutschen sind sehr früh so der Meinung, ach, eigentlich sind wir die, die ungerecht behandelt werden. Man redet nicht so wirklich darüber, will davon nichts wissen. Es gibt keine Erinnerungskultur und so. Und dagegen, gegen dieses Schweigen, gibt es jetzt einen Aufstand der nächsten Generation, der 68er, die nicht mehr schweigen wollen, die diese Schuld aufarbeiten wollen. Ist das schon das Motiv? Ist das das, was dahinter steht? Es gibt ja auch so ein bisschen andere Theorien. Also Götz Ali hat ja auch dieses Buch Unser Kampf geschrieben, in dem er auch so ein bisschen aufzeigt, dass zum Beispiel diese 68er dann sehr schnell auch abgelenkt haben irgendwie von diesem Thema, zum Beispiel mit diesen Formeln USA, SASS, also quasi den Faschismus sofort projiziert haben nach Amerika, nach Vietnam und das alles schon wieder so durchgeschüttelt hätten. Aber wie würden Sie das sehen?
Ja, das gerade das, was Sie jetzt erwähnt haben, ist auch der Hintergrund der Tatsache, dass Antifa nicht einfach nur eine deutsche Angelegenheit ist, ne? Sondern das ist wirklich eine, wenn man es will, eine Agenda der ganzen westlichen Welt geworden zumindest. Und das hängt natürlich eben damit zusammen, dass man sagt, ja, der autoritäre Charakter des Faschisten, den finden wir nicht nur da in Deutschland oder im Nachkriegsdeutschland wieder, sondern der ist überall zu finden. Und deshalb ist ja auch Faschismus zu einer Art, ja, wie soll man das sagen, Totschlägervokabel geworden, die inflationär gebraucht wird. Also das ist ein Begriff, der in allen möglichen und unmöglichen Zusammenhängen immer wieder benutzt wird, weil man das beschwören will. Man will im Grunde das absolute Feindbild beschwören. Ja. Denn der Faschist ist ja nicht einfach ein politischer Gegner, sondern das Böse an sich. Und insofern wird jetzt die Politik und gerade auch die revolutionäre Politik manichäisch. Also sie teilt die Welt nicht mehr nur auf in links und rechts. Das könnte man ja akzeptieren, weil es noch aus der Französischen Revolution vertraut ist, sondern sie teilt sie auf in Gut und Böse. Und die Guten kämpfen gegen die Bösen, was übrigens auch legitimiert, dass sie alle Mittel benutzen in diesem Kampf. Gegen das Böse darf man jedes Mittel benutzen. Und das Böse zeigt sich nicht nur in Deutschland, der Nazizeit oder im Nachkriegsdeutschland, sondern es zeigt sich überall in der westlichen Welt. Und deshalb ist Antifa eine internationale Agenda auch. Und sie ist eben brauchbar überall da, wo man unterstellen kann, wir haben es mit dem autoritären Charakter, den Adorno da so schön untersucht hat, zu tun. Und aber auch Ihre Frage ist berechtigt, ist denn da auch nicht was dran gewesen? Ich selber hatte noch Lehrer, die Nazis waren. Und obwohl das kaum jemand glauben würde, wir hatten einen übrigens sehr guten Mathematiklehrer, der noch mit einem Rohrstock uns Manieren beigebracht hat. Also es ist undenkbar, nicht? Also man wird es kaum glauben, aber es ist die Wahrheit, das ist keine Vision von mir. Und kurzum, man konnte das ahnen und erkennen, das ist real. Es gibt diese Leute noch. Ja, sie sind noch da. Es gibt diese Mentalität auch noch. Und insofern hatten die da einen Punkt, die Studenten. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das Anti-Autoritäre, das war ja dann die Selbstbeschreibung, wir sind anti-autoritär. Das hatte allerdings das Problem, dass es sehr schnell umkippte in Nicht-Praktikabilität, also das, man konnte es nicht durchhalten. Ich gebe nur das Beispiel, dass natürlich für die Studenten das Primäre war. Autoritär waren die Professoren, anti-autoritär war dann der Sturz der Ordinarienherrschaft. Ja. Und das bedeutete nun wiederum, von da an ging es mit den Universitäten bergab, kann man sagen. Also bis zum heutigen Tag, heute sind sie ganz auf Null. Aber im Grunde war das ein klassisches Motiv. Ja. Also auch die Universitäten, auch die Bildungsanstalten sind im Grunde geprägt von dem autoritären Charakter. Gegen den müssen wir kämpfen. Das ist unser antifaschistischer Kampf. Deshalb muss alles antiautoritär werden. Antiautoritäre Erziehung, ja, war auch ein großes Stichwort dieser Zeit. Ja, und wie gesagt, das bringt aber auch, wenn man so will, das Ganze schon auf die abschüssige Bahn.
Ja.
Und Qualitätsverluste in allen Zusammenhängen. Man achtet nicht mehr auf Kompetenz und Qualifikation, sondern bis hin zu Quotenregelung und ähnlichem mehr. Also im Grunde eine Dialektik der Aufklärung, um mal ein Stichwort dieser Zeit zu benutzen. Ein tolles Motiv, ein richtiges Motiv. Das sind autoritäre Strukturen, die nicht legitim sind, die sich nicht begründen können. Die müssen wir kritisieren. Kippt um. Ja, es kippt um, ja, in eine Form von Fanatismus, oft auch Wahnsinn. Ja, und das im Grunde ist das die Drift dieser Linken seit den 68ern. Es geht seither mit der Linken bergab.
Was ich sehr spannend fand, war diesen Punkt, den Sie gemacht haben, mit der Versuch, den Faschismus als etwas Gesamtwestliches zu deuten, der irgendwie angelegt ist in dieser Antifa-Ideologie. Also das sehen wir immer wieder. Es beginnt ja eben schon mit dem Begriff Antifaschismus, weil das ist ja eigentlich irrsinnig. Da sagen wir in Deutschland Faschismus, obwohl nun mal Mussolini mit dem kleinen Unterschied keinen Holocaust begangen hat und Gegenzug die Juden nach Italien geflohen sind. Und das wollen wir aber so als offenbar nicht ganz entscheidenden Unterschied so wegdiskutieren und sagen, das wäre das Gleiche. Und dann sagen wir sogar noch, Franco und Salazar wären auch noch Faschisten gewesen, obwohl jetzt nun wirklich Franco mit Hitler eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte, würde ich jetzt mal etwas überspitzt sagen, jedenfalls nicht in der gleichen Intensität des Verbrechens, also eigentlich überhaupt nicht auf eine Stufe zu stellen. Also es beginnt ja mit diesem Begriff Faschismus, es in ein halbwegs europäisches Phänomen zu überführen, dieses spezifischen Nationalsozialismus eigentlich. Dann geht es weiter mit diesem USASS, also zu sagen, naja gut, was die Amerikaner in Vietnam machen und so weiter, das ist ja auch alles schon Faschismus. Und final ist es jetzt natürlich mit dem Kolonialismus angekommen, wo die gesamte Geschichtswissenschaft eigentlich nur noch damit beschäftigt ist, zu beweisen, dass ja die Kolonialverbrechen der gesamten westlichen Welt im Prinzip das gleiche waren wie der Holocaust. Der Holocaust, der das nur nachgeahmt hätte und so weiter. Also das ist ja jetzt das Finale und dabei soll ja offenbar herauskommen, was dann doch der linke Ansatz hinter Antifa ist, das war nicht nur der Holocaust, sondern der gesamte Westen. Es ist überall dieser Faschismus. Ja.
Richtig. Ich meine, Faschismus, der Begriff, ist ein klassischer Fall von rhetorischer Hyperinflation. Und Hyperinflation bedeutet natürlich auch Entwertung des Begriffs. Das heißt, man darf nicht hoffen, dass dahinter, also wenn dieser Begriff gebraucht wird, noch etwas Reales steckt, nicht? Sondern das ist ein Totschlagbegriff, ja, ein Kampfbegriff im besten Falle, der keine reale Bezug mehr hat. Aber interessant in diesem Zusammenhang ist ja gerade, wenn wir es aus deutscher Perspektive betrachten, dass wir von Faschismus reden oder die Linken bei uns von Faschismus reden, wenn sie den Nationalsozialismus meinen und sie aber deshalb nicht Nationalsozialismus sagen, weil in Nationalsozialismus Sozialismus steckt. Und dahinter, hinter dieser Tatsache steckt der schreckliche Verdacht, der Nationalsozialismus war gar nicht rechts. Nicht? Er war wirklich sozialistisch und Hitler war ausdrücklich stolz darauf, Goebbels auch, dass sie eine linke Bewegung sind. Das muss natürlich dissimuliert werden. Das darf nicht irgendwie ins Gespräch kommen, sondern es muss alles ganz klar sein. Das, was da Hitler gemacht hat, das ist Faschismus und rechts und böse. Das für Forscher wirklich aufregende Thema, nämlich das, was man dann später Hufeisentheorie genannt hat, nämlich die Konvergenz von Rechtsextremen und Linksextremen, war gerade vor Hitler in der Weimarer Zeit ganz extrem. Ja, also es gab da die engsten Kontakte und auch die größten Übereinstimmungen. Und davon will man heute aber nichts mehr wissen, denn die Welt soll ja manichäisch geteilt werden in Gut und Böse. Und deshalb ist nur noch von Faschismus die Rede. Und überall da, wo es böse Menschen gibt, Trump.
Ja.
Faschismus. Ja, also das wird wahllos benutzt und hat im Grunde nur eine Signalwirkung. Das ist das Böse schlechthin, das jedes Kampfmittel rechtfertigt.
Ein Punkt, also finde ich, führt, ist die Frage, ist das wirklich einfach nur sehr radikaler Antifaschismus, dieser Antifa-Ideologie oder überzeichneter, übertriebener? Oder ist es nicht eigentlich überhaupt kein Antifaschismus? Ja, oder ist es eigentlich nicht ein völlig umgekehrtes Motiv? Weil man, also es beginnt ja erstmal, wenn man so will, mit dem Antifaschismus der alten Linken, der Kommunisten, der ja eigentlich völlig lächerlich ist, wenn man mal sagen muss. Also die KPD hat, glaube ich, noch Anfang der 30er Jahre oder sogar 32 oder so noch diesen gemeinsamen Streiks mit den Nationalsozialisten betrieben, hat ja bis zum Untergang der Weimarer Republik die SPD als Hauptfeind gesehen. Schluss mit dem Gerede der Eisernen Front. So waren ja die Schlachtparolen. Also war auch strukturell antisemitisch die KPD. Also das ist ja, hat erst nach der Machtergreifung stattgefunden, dass dann da dieser Umschwung bei der Kommunistischen Internationalen stattgefunden hat, zu sagen, ja, wir müssen das jetzt so umdeuten und haben jetzt die Sozialfaschismus-Theorie und so weiter deuten das so um. Aber effektiv haben die Linken in der Weimarer Republik ja oder die KPD immer den bürgerlichen Staat und dann die SPD als die Hauptfeinde gesehen und nicht überhaupt nicht die Nationalsozialisten.
Absolut, so. Richtig, ja.
Und dann frage ich mich aber, geht nicht diese Kontinuität, also dieses etwas geheuchelten Antifaschismus irgendwie auch weiter in der Linken, weil eben dann ja doch auch diese 68er nicht wirklich, würde ich sagen, so eine ganz produktive Erinnerungskultur geschaffen haben, sondern eben eine Erinnerungskultur, die auch nur sehr ablenkend ist, sehr instrumentalisiert ist im Kampf wieder gegen die bürgerliche Rechte, wenn man so will, aber ja nie wirklich, würde ich sagen, so dieses Phänomen Nationalsozialismus, Erinnerungskultur so ganz ehrlich wirklich in den Blick nehmen wollte.
Ja, vor allen Dingen deshalb nicht, weil de facto ja beginnend im Schulunterricht und nicht endend in den Talkshows der Nationalsozialismus für uns zu einem schwarzen Loch geworden ist, in dem die komplette deutsche Geschichte verschwindet. Das fatale Wort von Gauland vom Fliegenschiss der Geschichte hat ja immerhin den Sinn zu sagen, es gibt noch was anderes in unserer Geschichte und man kann nicht die deutsche Geschichte rekonstruieren als Vorgeschichte von Hitler. Aber genau das möchte man gerne tun. Das gilt dann als Aufarbeitung der Vergangenheit. Ja, dann fragt man zurück, ja, wo beginnt denn das Böse in Deutschland? Ja, mit wem beginnt das Böse in Deutschland? Und dann gibt es plötzlich sehr, sehr viele Präfaschisten oder Protofaschisten, mindestens zurück bis zu Luther. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir längst nicht mehr dabei sind, ernsthaft uns zu beschäftigen mit unserer Geschichte oder mit dem, was damals passiert ist. Und das sehen Sie ja auch an den vielen Tabus, die diese sogenannte Aufarbeitung umstellt. Es gibt Dinge, über die man als anständiger Deutscher besser nicht redet. Die Bombardierung von Dresden wäre so ein spektakulärer Fall. Der Versailler Vertrag als permanentes Grundproblem. Auch die allgemeine europäische Kriegsbegeisterung. Ja, also damit kommen Sie auch schon in Teufelsküche, wenn Sie mal darauf hinweisen, dass ganz Europa im Grunde begeistert war vor dem Ersten Weltkrieg. Also alles das sind Dinge, die tabuisiert sind, weil sie ablenken von der einfachen Geschichte, die man anstelle von Aufarbeitung der Vergangenheit setzen will, nämlich die Alleinschuld der Deutschen selbstverständlich und begründet in einem autoritären Charakter, der offensichtlich so tief in dieses Volk eingeprägt ist, dass wir auch nach der Befreiung, auch das ist ja eins der Tabus, ja, Tag der Befreiung am Tag der totalen Kapitulation, dass wir selbst nach dieser Befreiung oder nach der totalen Kapitulation, dem Zusammenbruch des ganzen Systems, wir immer noch geprägt sind davon. Also im Grunde hat sich für den aufrechten Antifaschisten durch den Untergang nichts geändert.
Ja, das ist eben, finde ich, auch sehr, sehr spannend, wie Sie es gesagt haben, dieses schwarze Loch, das Nicht-Verstehen-Wollens. Und das ist natürlich dann auch diese Geschichte, die deutsche Geschichte als Vorlauf des Nationalsozialismus, was ja, finde ich, wofür es überhaupt keinen Anhaltspunkt gibt. Also gerade Preußen, was ja dann so war ja ein hochliberaler, fortschrittlicher Staat, war ja ein Hort der Religionsfreiheit in Europa. Das deutsche Kaiserreich war in keiner Weise antisemitischer als die anderen Staaten Europas, insbesondere nicht als Russland. Metternich hat die Juden verteidigt und so weiter. Also das finde ich, lenkt ja einfach völlig ab von der Frage, wie kann man den Nationalsozialismus verstehen, wenn man da einfach in diese deutsche Geschichte geht, weil ich finde, da kann man es wenig wenig erkennen. Ja, gerne. Unterbrechen Sie mich.
Nein. Ich meine nur, da zeigt sich, wie genial diese Wendung von Adorno war, es über den autoritären Charakter zu machen. Denn da kriegen Sie die Preußen. Das können Sie machen. Ja, also diese die deutsche Obrigkeitshörigkeit, das ist doch so ein Topos, ein großer Topos. Darum geht's dann. Wenn das schon der autoritäre Charakter ist und der autoritäre Charakter, wenn man es will, der Grundbefund des Faschisten, dann haben Sie diese Geschichte. Ja, dann können Sie alles, wenn man so will, darunter subsumieren. Von Luther angefangen, nicht? Luther, der das Jesuswort von gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, wenn man so will, umgesetzt hat in diese Doppelexistenz des Christen, der eben zum einen Teil nicht nur Gott untertänig ist, sondern eben der Obrigkeit. Dann haben Sie Luther als Protofaschisten.
Ja, wobei ich will zwei Sachen dazu sagen. Also erstens finde ich es eine gewisse Verharmlosung des Nationalsozialismus, den auf Obrigkeitshörigkeit zurückzuführen. Also wenn es jetzt nur so gewesen wäre, da ist jetzt der Hitler irgendwie an sich ja die Macht geputscht und die Deutschen sind aus reiner Obrigkeitshörigkeit jetzt irgendwie sind da, also das ist ja vielleicht eine etwas Untertreibung der Situation.
Ja, ja.
Also das ist vielleicht zum einen. Und zum anderen mit der Obrigkeitshörigkeit, auch das ist doch eigentlich Quatsch, ja. Also das ist ja nichts Deutsches. Es ist vielleicht, das muss ich Ihnen jetzt als Lutheraner sagen, vielleicht etwas Protestantisches oder zumindest etwas Lutheranisches, was diesen da kann man ja vielleicht einen gewissen Zusammenhang sehen, dass zumindest die Protestanten ja in sehr hohem Ausmaß tatsächlich Hitler gewählt haben.
Ja, richtig. Aber Sie sehen, wie wunderbar das funktioniert über dieses Theorem autoritärer Charakter. Denn dann, wenn Sie sagen, das ist doch nicht typisch deutsch, ja klar, wir projizieren es auf die ganze westliche Welt.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Nee, was ich eigentlich noch sagen wollte, nur als vielleicht dahingehend als Abschluss, immer diese Frage Nationalsozialismus links und rechts und so weiter. Es hat ja, klar, sie haben irgendwie linke und rechte Dinge vereint, harmoniert und so weiter. Das ist auch gar nicht so wichtig, aber ein Punkt erscheint mir doch wichtig, der völlig ausgeblendet wird, und es war, und das ist ja doch die ganz entscheidende Frage eigentlich beim Nationalsozialismus, das ist ja die Wurzel des Antisemitismus. Würde ich sagen. Es ist ja das sehr schwierig erstmal Erklärliche, warum der Antisemitismus so sehr die deutsche Bevölkerung beseelt hat, aber auch europaweit sehr vorherrschend war Antisemitismus. Und das ist ja dann doch eben relativ klar, dass der Antisemitismus aus Neid entsteht. Mhm. Also ein antikapitalistisches Motiv ist eigentlich im Kern. Mhm. Also es kommt ja nicht nur aus dem Religiösen oder so. Auch das rein auf rassistisches Empfinden erklärt es nicht ganz, weil die Nationalsozialisten ja nun, was weiß ich, mit allen möglichen Völkern nun paktiert haben und die Juden in Deutschland ja nun aussahen, blond und bläuäugig waren im Zweifel. Mhm. So, also es ist ja doch ein antikapitalistischer Furor oder so ein Neidfuror, der dann doch da irgendwo dahinter steht.
Absolut. Und das ist eben in anderen europäischen Ländern nicht anders gewesen. Frankreich geht da voran, könnte man sogar sagen. Denken Sie an die Dreyfus-Affäre. Und Österreich ist natürlich da auch absolut einschlägig bei diesem Thema. Niemand hat das, wenn man so will, zur industriellen Massenproduktion von Totschlag gebracht wie die Deutschen. Oder Massenmord gebracht, aber Hannah Arendt, die großartige Hannah Arendt, hat einmal gesagt, wenn du den Faschismus oder den Nationalsozialismus in Deutschland als Antisemitismus verstehen willst, musst du mal gucken, was in Frankreich passiert ist um die Jahrhundertwende und in den Jahren zuvor. Und da finden sie aber auch eben dieses Motiv, Stichwort Rothschild. Ja, also dass dieses Syndrom, das es bis zum heutigen Tag gibt. Also der Jude, der Geldgeschäfte macht, über die Geldgeschäfte im Grunde die Strippen der Politik zieht, im Hintergrund bleibt, aber die Strippen der Politik zieht, alle Politiker in der Hand hat, mehr oder minder. Das finden Sie da schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Und im Grunde greift Hitler da Bewegungen auf, die schon sehr, sehr stark entwickelt waren und hat natürlich mit dem Nachkriegsdeutschland, also dem vom Versailler Vertrag wirklich gebeutelten Deutschland, einen wunderbaren Nährboden gefunden. Also Hitler musste gar nichts Neues mehr erfinden, könnte man sagen.
Ich glaube, wir kommen jetzt zu unserem zweiten Punkt. Grün, haben Sie gesagt, klar, die Grünen in Deutschland. Wie entsteht diese grüne Bewegung als Teil der Linken, weil man ja vielleicht auch erstmal sagen könnte, warum ist das überhaupt eigentlich ein linkes Thema?
Es ist richtig, dass die grüne Bewegung nicht per Definition grün ist. Es gibt sehr viele Ansätze für den grünen Grundgedanken, die bürgerlich sind. Peter Huber hat das mal in einem wunderbaren Buch Hard Green genannt, also hartes Grün, und hat den Präsidenten Roosevelt als großes Beispiel gebracht, der sich schon um die Nationalparks gekümmert hat und ähnliche Dinge mehr. Also wenn Sie so wollen, um es ganz plump zu sagen, wenn Sie Interesse haben, dass der Rhein wieder sauber ist, dass man dort wieder Fische fangen kann, oder dass die Wälder wieder aufgeforstet werden, die vielleicht abgestorben sind oder sonst irgendwas, dann ist das zutiefst bürgerlich. Und dieser Grundgedanke, wenn man es will, des bürgerlichen Grün, das gab es anfangs und das war sehr stark ausgeprägt. Und die Grünen, das muss man auch im Auge behalten, waren die Letzten, die eine vollkommen neue politische Idee ins Spiel gebracht haben. Nach den Grünen, nämlich mit dieser Idee Umweltschutz, das war es ja damals, war ja noch nicht Klimapolitik, es war Umweltschutz oder Naturschutz, haben sie eine wirklich neue Idee gebracht. Ob das jetzt zu Ende gedacht ist, ist eine andere Frage mit Sustainability, mit Nachhaltigkeit, ob das überhaupt funktioniert, ob sowas möglich ist, ist eine andere Frage. Aber man muss nur dran denken, Nachhaltigkeit, das war ja lange Zeit das Schlüsselwort schlechthin, ist ein Wort aus der Forstwirtschaft und soll sagen, wenn genug Bäume abgeholzt sind, müssen wir entsprechend viele neue wieder pflanzen. Ja. Das ist Nachhaltigkeit. Ob man das jetzt übertragen kann auf den gesamten Globus, ist eine andere Frage. Aber es war mal ein Gedanke und es war mal ein neuer, vor allem neuer politischer Gedanke. Das sind nicht mehr die Grünen von damals, also aus der Gründungsphase der Umweltbewegung, sondern die Grünen von heute sind die Linken oder die Roten, wenn man so will, die diese Bewegung gekapert haben. Und einige haben eben sehr gut erkannt, dass es anstelle des Proletariats jetzt wunderbar eine neue Instanz gibt der Erniedrigten und Beleidigten, nämlich die erniedrigte und beleidigte Kultur, die erniedrigten und beleidigten Pflanzen und Tiere. Und das war jetzt, wenn Sie so wollen, der neue Auftrag. Für die sprechen wir, so wie die Marxisten früher für das Proletariat gesprochen haben, so sprechen wir, die Grünen, jetzt für die beleidigte, ausgebeutete, geplünderte, zerstörte Natur. Ja, und das hatte einen großen Sexappeal, weil man jetzt, wenn Sie so wollen, links oder revolutionär geradezu sein konnte und gleichzeitig bürgerlich. Denn das hat jeden Bürger angesprochen. Das romantische Herz des Bürgers wurde damit angesprochen. Wer will das nicht, dass die Vögel zwitschern, dass alles grün ist, dass die Seen sauber sind, dass man im Rhein baden kann oder so. Das will im Grunde jeder vernünftige Mensch. Und so konnte man lange Zeit das als eine Art Heilsversprechen, konkretes Heilsversprechen verkaufen, das einen irren Vorteil hat, bis zum heutigen Tag gegenüber allen klassischen religiösen Heilsversprechen, nämlich Sie selber als einzelner Bürger können etwas dafür tun, dass dieses Heil eintritt. Ja, und man hat uns dann angeboten, konkrete Maßnahmen. Du sollst das Handtuch nicht so oft wechseln, wenn du im Hotel bist, oder du sollst den Müll trennen oder so irgendetwas, ein Trendforscher hat mal gesagt, dass Mülltrennen sei das Rosenkranzbeten der Gegenwart. Ja, also das trifft es sehr, sehr gut. Rituale, man hat uns Alltagsrituale angeboten mit dem Versprechen, damit trägst du etwas dazu bei, dass die Welt gerettet wird.
Da ist eine spannende Parallele auch zu der Antifa-Frage, die wir gerade diskutiert haben, weil jetzt ist es ja so, da gibt es erstmal ein legitimes Anliegen. Der Schutz der Umwelt, würde ich jetzt mal sagen, stimmen Sie mir zu, in den 70er Jahren, das war etwas Richtiges, Notwendiges und so weiter, sich diesem Thema zuzuwenden. Etwas, was auf breite gesellschaftliche Zustimmung gefunden hat, ist ja vielleicht ein bisschen parallel zum Anliegen, dass es mal eine etwas intensivere Aufarbeitung des Nationalsozialismus brauchen könnte. Also ein legitimes Anliegen. Und doch wird jetzt dieses legitime Anliegen von der Linken zunächst erobert, dann wird es von der Linken sozusagen als ja, Mehrheitswerkzeug eingesetzt. Wir sehen ja dann die Grünen, die dann gekapert werden von diesen K-Gruppen, von den Maoisten, die also merken, sie kommen mit ihrem klassischen Marxismus nicht weiter, deswegen gehen sie jetzt in die Umweltbewegung, sehen das als großen Mehrheitsbeschaffer. Also werden dieses Thema wird sozusagen, ich würde sagen, gekapert von diesen Linken und wird dann abgelenkt. Also das Ziel des Umweltschutzes wird eigentlich relativ schnell abgewandelt. Es geht dann erstmal schon mal um den um die Abschaffung der Atomkraft, die ja nicht so ganz umweltschützerisch ist, könnte man sagen. Und dann schließlich in Klimaschutz, was also eine ganz andere Richtung hat und sich dann doch wieder nur gegen den Kapitalismus richtet.
Ja, ja, ja.
Also wird abgelenkt, genau wie, würde ich sagen, auch dieser Antifaschismus und so weiter abgelenkt wird von der Idee der Erinnerungskulte, der Aufarbeitung hin zu einer politischen Waffe.
Absolut. Und was, dass das funktioniert, hat den Grund darin, und auch da gibt es eine Parallele zu Antifa, dass das Ganze über Angst gesteuert wird. Nicht? Ich überlege gerade, wie hieß diese, Rachel Carson hat dieses Buch geschrieben, damals eine Amerikanerin, Silent Spring. Also so eine Vision von der zerstörten Kultur und auch schon diese Gegenvision, wären die Menschen nicht mehr auf der Erde, würde die Natur wieder aufblühen und die Erde würde wieder wunderbar wachsen. Angst war dann ein Motiv und das verbindet diese ursprüngliche Umweltbewegung, Angst vor der Zerstörung der Natur, mit der Anti-Atomkraft-Bewegung, nämlich Angst vor der ultimativen Katastrophe, dem größten anzunehmenden Unfall, dem Super-GAU. Ja? Ja. Mehr Angst gibt's nicht. Und ja, heute macht man es mit Klimakatastrophe oder Energiekatastrophe. Ja, also das im Grunde geht es immer über den Faktor Angst, funktioniert das wunderbar. Aber tatsächlich konstant bleibt, wenn Sie so wollen, der Gegner der Linken, die jetzt, sehe ich genauso, die grüne Bewegung gekapert haben. Denn auch dies ist wiederum ein Mittel des Kampfs gegen den Westen. Und es ist ein Kampf jetzt auch gegen, wie soll man sagen, die großen Errungenschaften des Westens, also vor allen Dingen wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Ja. Der Grundgedanke, wenn Sie es wollen, auch ein christlicher oder biblischer Grundgedanke, der Grundgedanke der Neuzeit war ja selbstständige, nur durch Menschen getragene Naturbeherrschung. Ja. Ja? Also nicht, dass Gott uns irgendetwas spendet oder sowas, sondern lassen wir Gott mal in Ruhe. Wir schaffen das alleine, wir beherrschen die Natur und dadurch die gewaltigen Fortschritte für alle in der Gesellschaft. Das wird jetzt plötzlich zum Angriffspunkt. Also das wird bekämpft. Ja? Also die Geschichte des neuzeitlichen Fortschritts wird von den linken Grünen bekämpft. Und Natur wird jetzt eine Instanz des Urteils über die moderne neuzeitliche Gesellschaft. Und zwar eines radikal kritischen Urteils.
Ja, ist spannend. Also ich meine, gut, erstmal muss man wahrscheinlich sagen, es ist ja auch diese ganze Umweltbewegung, die benutzt, ja, Sie haben es ja vorhin auch so religiös gesagt, ja, benutzt ja sehr, sehr, sehr stark auch so einen biblischen Impuls wahrscheinlich in der Bevölkerung, also diese Schöpfungsbewahrung, sagt man ja, aber auch jetzt der Klimawandel, dieses Armageddon, was uns ja, das, der Tag des jüngsten Gerichts, genau, der uns bevorsteht und wir müssen uns dem jetzt entziehen, indem wir Buße tun und so. Also das sind ja durchaus sehr so christliche Motive, die irgendwie so in der Gesellschaft herumschwirren, die man damit so aufsammeln kann. Aber vielleicht nochmal bezogen auf diese Frage, weil das ist ja dann doch der Kern, habe ich jedenfalls dann das Gefühl, auch beim Klimaschutz, es ist ja doch es ist ein Gefühl, das sich gegen oder mit einem tiefen Zweifel verbunden ist an sozusagen der Zivilisation, dem technischen Fortschritt und so weiter und mit dem Bild verbunden ist, so die Urgesellschaft war gut, da waren wir als Menschen besser, das ist der gute Mensch eigentlich im Einklang mit der Natur. Und der technische Fortschritt, die Zivilisation, die hat uns als Menschen entwurzelt, unserem guten Selbst entrissen und hat uns pervertiert und hat uns irgendwie kaputt gemacht. Und und wir müssen eigentlich, wir müssen zurück zum Einklang mit der Natur und so.
Sie heißen ja Apollo News.
Ja.
Und wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, sind die Amerikaner 1969 zum Mond gestartet. Und in diesem Jahr gab es Woodstock. Und in diesem Jahr haben die Deutschen den Umweltschutz erfunden. Und ich finde, das passt perfekt zusammen. Also man hat auf der einen Seite die Hippie-Kultur, man hat auf der anderen Seite den absoluten modernen technischen Fortschritt. Und diese Hippie-Kultur verknüpft sich, also als das ist ja eine Gegenkultur gewesen, gegen die bürgerlich moderne, neuzeitliche Gesellschaft, die verbündet sich mit dieser Naturbewegung. Und also insofern sind wir auch da wieder bei dieser magischen Jahreszahl, nicht so 68er Bewegung. Da spaltet sich das ab. Ja, also die Kapitalismuskritik wird noch tiefer gelegt. Also es wird jetzt zur Kritik, wenn Sie so wollen, am Projekt der Neuzeit selber. Die Neuzeit insgesamt war eine Fehlleitung, jetzt aus linker Perspektive. Und wir müssen die Notbremse ziehen. Ein jüdischer Kritiker der Weimarer Zeit hat mal das genauso formuliert. Wir müssen die Notbremse ziehen im Zug des Fortschritts. Ja? Und genau das war das Selbstverständnis oder ist das Selbstverständnis der Grünen.
Da nähern wir uns ja dann vielleicht ein bisschen, das ist ja schön, der Frage an, was ist der Kern, der emotionale Kern irgendwie auch dieser neuen Linken, was treibt die eigentlich so? Und da würde ich sagen, kann man jetzt schon so zwei Sachen vielleicht erkennen. Also einerseits würde ich sagen, ja doch, sozusagen so postchristliche Motive irgendwie, ja, so diese Suche nach dem Paradies auf Erden und so. Auch also das Fortbestehen, weil das nicht mehr in der Religion gebunden ist, irgendwie solcher Ideen, die man versucht in die Welt zu setzen. Und auf der anderen Seite jetzt dieses Gefühl, wo ja vielleicht auch ein bisschen was dran ist, aber das wäre die Frage, dass der Mensch doch fremdelt mit der modernen Welt, mit der Zivilisation, mit dem technischen Fortschritt, mit den engen Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft, bei 68 insbesondere, der Steifheit oder so. Und so das Gefühl, wir sind irgendwie so ein bisschen fehl am Platz als Menschen. Wir haben uns entfremdet von unserem Selbst, von unserer Natur, das Unbehagen und so. Ja, ist das dann so etwas, was dann diese Bewegung so treibt?
Ich denke, in jedem Fall. Und da ist ja auch was dran. Mhm. Nicht umsonst war Entfremdung die Schlüsselvokabel noch des klassischen Marxismus. Diese Vorstellung, die Menschen passen nicht richtig in die Natur hinein. Sie sind Misfits, wenn man so will, der Erde, führt dann tatsächlich zu einer grünen Religion, also man spricht da ja von Gaia-Kultur, also die Erde, als die Göttin der Erde, Gaia, auch die Vorstellung, dass die Erde ein lebendiges Wesen ist, also sie atmet, sie existiert, ja. Das ist natürlich eine fantastische Möglichkeit, an die Stelle von Gottvater Mutter Erde zu setzen oder Mutter Natur zu setzen, die man dann anbetet. Und das scheint ja auch so attraktiv zu sein, dass selbst die katholische Kirche ihn mal wieder sich verleiten lässt, gewissermaßen da Sympathien zu entwickeln für diesen Gaia-Kult. Ich glaube, die religiöse Verheißung, die da drinnen steckt, in der grünen Politik, die mich auch dazu bringt, die Grünen gar nicht als Partei zu verstehen, als politische Partei, sondern eher als Sekte. Mhm. Ja. Würde auch erklären, dass sie wahrscheinlich nie unter eine bestimmte Prozentzahl bei den Wahlen kommt, weil als Sektenmitglied ist man völlig immun gegenüber Kritik von außen. Ja, das spielen die Stimmen von außen. Und so kann man, glaube ich, auch die grüne Politik der letzten Jahre gut erklären. Egal, was man anbringt an Motiven, an Argumenten, an Statistiken, es prallt alles an ihnen ab. Es ist eine religiöse Sekte. Aber gerade deshalb sind sie so stark auch und sind sie so wirkungsvoll, weil eben die anderen politischen Kräfte kein entsprechendes Heilsversprechen haben. Ja, sie haben kein Heilsangebot und das ist natürlich für viele Menschen unwiderstehlich, denn die Alternative ist ja die, dass sie ja sich an die Brust klopfen gewissermaßen und sagen, diese Überforderungen des modernen Lebens akzeptiere ich. Ich ermanne mich und gehe das an, denn es ist so, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, die moderne Gesellschaft ist als Alltagspraxis außerordentlich anspruchsvoll, überfordernd. Und wir erleben das jetzt gerade wieder bei KI, ja, die immer mehr Leute haben plötzlich das Gefühl, um Gottes Willen, wo soll das noch hingehen? Wie sollen wir da überhaupt mithalten? Hm. Und das gilt für viele Techniken und wissenschaftliche Entwicklungen unserer Zeit und der letzten Jahrzehnte. Kaum mehr jemand versteht, was wissenschaftlich entwickelt worden ist. Kaum jemand kann anknüpfen an irgendeine wissenschaftliche Entwicklung der letzten Jahre. Kaum jemand kapiert, wie die Techniken funktionieren, mit denen wir es zu tun haben. Ja, vor einigen Jahren Jahrzehnten muss man jetzt schon sagen, konnte man den Computer noch aufschrauben und konnte dann mit einem Lötkolben an den Platinen irgendwas probieren, wenn man Techniker war. Ja. Es steht aber seit langem drauf, nur vom Fachmann zu öffnen. Also und auch die Fachleute wissen jetzt kaum mehr, selbst bei Autos, ja, wie funktionieren die eigentlich? Also das ist schon so. Wir leben immer mehr mit Blackboxes, die perfekt sind, grandiose Technologien, aber wir sind nicht mehr die Herren dieser Entwicklungen. Und ja, das macht vielen Angst oder das schüchtert viele ein. Und da ist natürlich ein Heilsversprechen der Simplizität. Es geht ganz einfach. Wir müssen nur zurück zur Natur. Ja, ja? Wir müssen nur wieder im Einklang mit der Natur leben. Wir müssen auf die Erde hören, was sie uns zuflüstert. Das ist für viele natürlich ein unwiderstehliches Angebot.
Ja, das mit der Natur ist natürlich spannend, aber das verleitet einen ja jetzt fast so ein bisschen der These, dass dann vielleicht das alles nur, ja, wie soll man sagen, das Finale des Christentums ist. Also ich meine, gab es ja auch schon im, weiß ich nicht, wann war das, 16., 17. Jahrhundert, so Spinoza und so, die so die Idee hatten, Gott ist die Natur. Also Gott ist eigentlich nichts anderes mehr als die Naturgesetze. Und also da quasi die Natur ja auch der Spiegel der göttlichen Ordnung ist, muss ja in ihr auch ein ganz tiefer Sinn liegen. Und diesen Sinn, den müssen wir irgendwie erforschen, in ihm leben. Da ist die Gerechtigkeit, das Gute, das liegt alles in der Natur. Das ist ja ein sehr so religiöser auch Gedanke, der dann so verweltlicht, dann so weiter existiert. Und dem ja sozusagen so der skeptische Blick irgendwie entgegensteht, zu sagen, naja gut, also die Natur ist ja für uns in erster Linie tödlich und mörderisch und die Natur Bewältigung ist was Sinnvolles oder sozusagen der technische Fortschritt ist was Sinnvolles.
Pantheismus ist ja nicht Christentum. Ja. Und Spinoza ist ja auch der, wie soll man sagen, kritische Geist in der Geschichte des Judentums. Also wenn ich recht sehe, sind die Juden mit Spinoza noch immer nicht ins Reine gekommen.
Ja.
Das viel größere Problematik bei der Diskussion Christentum und Natur steckt meines Erachtens in dem schon erwähnten Begriff Schöpfungsbewahrung, der ist an den Haaren herbeigezogen. Die christlichen Kirchen haben in den letzten Jahren versucht, sich immer mehr den Grünen anzunähern. Und tatsächlich kann man die Parteitage der Grünen von irgendwelchen Kirchentagen kaum mehr unterscheiden. Und zwar in beide Richtungen hin kann man sie kaum mehr unterscheiden. Und ich verstehe den Begriff der Schöpfungsbewahrung so, dass die christlichen Kirchen versuchen, herauszukommen aus dem Problem, irgendwie sich herauszuschleichen aus dem Problem des Auftrags, sich zum Herrn der Erde zu machen. Denn das ist wirklich der Auftrag, der im Alten Testament von Gott ausgesprochen wird. Macht euch die Erde untertan. Das wird jetzt durch irgendwelche hermeneutischen Tricks so zurechtgeschustert, dass es Schöpfungsbewahrung heißen soll. Aber dem ist keineswegs so. Also ich glaube, dass die Neuzeitler, die stolz auf die Fähigkeit der menschlichen Naturbeherrschung waren, dem christlichen Grundgedanken oder auch dem biblischen Grundgedanken sehr, sehr viel näher sind als die vergrünte Christlichkeit der letzten Jahre.
Ja, aber ist das so? Also ich meine, ist nicht beides ein bisschen christlich? Also die Naturunterwerfung und so weiter, auch der Kapitalismus und so. Hm. Aber ist nicht, also ich meine jetzt gar nicht die Schöpfungsbewahrung, sondern ich meine diese Idee, Gott steckt in der Natur und sozusagen diese natürliche Ordnung der Welt, die ist ja göttlich und deswegen ist sie irgendwie, liegt darin etwas Metaphysisches irgendwie, was wir erkennen, wo irgendwie die Wahrheit uns offenbart wird und so. Also diese Bedeutsamkeit auch der Natur, ist das, also das ist doch auch irgendwie sowas Postreligiöses zumindest, oder nicht?
Als Deutscher sind Sie natürlich auch ein bisschen Goetheaner und deshalb kommen Sie zu solchen Überlegungen. Aber ich glaube nicht, dass man das wirklich so sehen kann. Ich hatte mal einen Juden als Chef und der sagte mir immer, wir Juden denken keine Sekunde lang an die Natur. Und er hat mich dann auch, da er wusste, dass ich Christ bin, darauf hingewiesen, dass Jesus niemals über die Natur irgendetwas gesagt hat. Mhm. Und ich glaube, das wird auch wirklich prinzipiell falsch eingeschätzt. Das ist der Versuch einer Assimilation, also jetzt Schöpfung so ins Zentrum zu stellen. Warum? Weil man nicht mehr den Mut hat, Erlösung zu versprechen. Also wenn ständig von Schöpfungsbewahrung die Rede ist, lenkt man davon ab, dass eigentlich gerade das Christliche die Verheißung von Erlösung ist. Und deshalb kann ich diesen pantheistischen Gedanken nicht als genuin christlich interpretieren, sondern für meine Begriffe ist es der Versuch, sich dem Zeitgeist anzupassen, dem grünen Zeitgeist anzupassen. Und was ja nicht heißt, man sollte keinen Sinn für die Kultur, für die Natur entwickeln oder was auch immer. Aber ich würde umgekehrt an die Sache herangehen und würde sagen, unser Sinn für Natur, bis hin zur Romantik, setzt absolute Naturbeherrschung voraus. Vielleicht auch da ein Beispiel, das mir immer sehr eingeleuchtet hat. Adorno hat mal darauf hingewiesen, der regelmäßig Winterurlaub gemacht hat in der Schweiz, hat mal darauf hingewiesen, dass man diesen wunderbaren Anblick eines bestimmten Berges oder eines Gletschers dort, den die alle Welt bewundert, nur haben kann, weil eine grandiose Technik es ermöglicht hat, dort mit dem Zug hinzufahren. Ja, also sonst sieht man das gar nicht, sonst kann man es gar nicht wahrnehmen. Oder denken Sie nur dran, wenn Sie die Alpen bewundern, wahrscheinlich vom Flugzeug aus. Ja. Aber dazu braucht man ein Flugzeug. Oder Skifahrer oder so irgendwas. Ohne die fantastischen Errungenschaften der Technik, also der Naturbeherrschung durch den Menschen, hätten wir diese positive Vorstellung von Natur überhaupt nicht. Die Natur ist eigentlich grausam. Aber dass sie uns romantisch erfreut, verdanken wir der Naturbeherrschung. Ja? Und wenn man davon abgeht, rutscht man, glaube ich, in Neuheidentum.
Ja, nee, ich finde es sehr spannend. Nur das interessiert mich jetzt wirklich, aber ich frage mich ja, woher es dann doch kommt. Also man kann das ja auch als falsch oder unchristlich, aber woher kommt diese Sehnsucht nach der Urgesellschaft, nach der Natur, nach dem so, weil das ist ja schon älter, oder? Also das ist doch schon älter. Also das gibt's ja bei der in der Romantik, das gibt's bei Rousseau. Ist ja schon sehr alt.
Ja.
Und naja gut, aber ich meine, Spinoza war Protestant, oder? Also der war zwar jüdischer Herkunft, aber Protestant und der hat doch diese Idee gehabt. Also die Natur ist Gott. Und also das ist ja, also aber, ich meine, es ist ja zumindest älter, auch wenn es vielleicht falsch ist, oder nicht?
Ich sehe es bei Spinoza ein bisschen anders und man darf auch nicht vergessen, dass damals es wichtig war, zu überleben und man danach seine religiöse offizielle Ausstattung, darf man nicht so ganz aus dem Auge verlieren. Aber bei Spinoza ist Natur ein deterministisches System und das ist für ihn ein extrem wissenschaftlich geradezu technizistischer Ansatz, der, wenn Sie so wollen, er sagt dieses deusive Natura, also es egal wie du es nennst, ja, Gott und Natur oder ob du es Natur nennst, ich meine, das kann niemanden ganz wohl tun. Deshalb glaube ich, wie gesagt, haben die Juden auch mit Spinoza immer noch nicht ihren Frieden gemacht, können das auch, glaube ich, gar nicht. Das ist aber, Spinozas Position ist nicht die von Rousseau und ist nicht die von den Romantikern und auch nicht die der Grünen, also der ursprünglichen Grünen. Ich würde tatsächlich auf Rousseau zurückgehen. Nur noch mal ein historisches kurzes Beispiel. Ein Zeitgenosse von Kant, Haller hieß der hat Gedichte geschrieben. Und diese Gedichte von Haller, da gibt's auch eins über die Alpen, in denen er schreibt, wie schrecklich das ist. Also die Alpen sind furchtbar. Damals haben die Leute, die mit der Kutsche über die Alpen gefahren sind, die Vorhänge vorgezogen, damit man nicht durchgucken kann, nicht rausgucken kann, weil das so schrecklich war. Ja, das kann man sich kaum mehr vorstellen, oder? Ja. Bei Kant war dann dasselbe Bild das Urmodell des Erhabenen. Ja, und das Erhabene bedeutet aber, dass wir aufgrund unserer inneren Kräfte, unserer seelischen Kräfte uns über die schreckliche Natur erheben können. Ja, das heißt aber auch da bei Kant ist es noch so, dass im Grunde die Natur bedrohlich ist, gefährlich ist. Also erst sehr, sehr spät mit einer bestimmten Rousseau-Lektüre, vor allen Dingen der Deutschen, kommt es dann zu dieser idyllischen Vorstellung von Natur. Also das ist nicht älter als das 19. Jahrhundert.
Okay, dann gehen wir jetzt aber zu unserem dritten Bereich, nämlich Vogue, den haben Sie ja jetzt hier noch aufgemacht, wo ja auch ein bisschen unklar ist, was das bedeutet, aber es entsteht ja wahrscheinlich als letztes dieser drei Beispiele.
Es ist das Jüngste, auf jeden Fall die jüngste Entwicklung in jedem Falle. Auch in extremer Weise eine Orchideenblüte der Universitäten, des Campus, vor allen Dingen zunächst mal des amerikanischen. Aber auch da stecken wieder viele deutsche Ideen dahinter, die ohnehin in Amerika ihr großes Glück gemacht haben. Sie haben ja jetzt mehrfach schon Parallelen zum Christentum gezeigt oder von postchristlichen Entwicklungen und Ähnlichem gesprochen, vollkommen zu Recht, wie ich finde. Hier ist es besonders extrem bei den Woken, denn es ist geradezu eine fundamental christliche Überlegung, dass die Letzten die Ersten sein werden, dass den Schwachen das Himmelreich gehört, dass Gott aus den Schwachen die Starken macht und dass das Leiden der Schlüssel ist zur Wahrheit. Der von mir jetzt schon ein paar Mal zitierte Adorno, der ist ja Chef der kritischen Theorie oder der Frankfurter Schule, der hat einmal von Leiterfahrung als Wahrheitsbedingung gesprochen. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass du Leid erfährst, ist die Bedingung dafür, dass du überhaupt Zugang zur Wahrheit hast. Ich glaube, wunderbarer und kürzer kann man eigentlich Wokeness gar nicht definieren. Das ist diese Vorstellung der Wokeness. Sie haben die Wahrheit, weil sie leiden. Und deshalb ist es wichtig, zu leiden und viel zu leiden. Und am meisten leiden sie natürlich, wenn sie in vielfältiger Weise Opfer sind. So kommt es zu diesem berühmten Opferkult, dem Status des Opfers, um den man kämpft, möglichst sogar, wie sagt man so schön, intersektional, also in mehrerer Beziehung Opfer der bestehenden Gesellschaft zu sein. Das ist das Äußerste, was ein woker Mensch erreichen kann. Er leidet dann maximal. Und dadurch, durch dieses Leiden, hat er Zugang zur Wahrheit, die allen anderen versperrt bleibt. Also das ist wirklich, wenn Sie so wollen, säkularisiertes Christentum. Und das ist natürlich auch etwas, was unglaublich attraktiv ist, dass Sie nicht mehr über Argumente oder über Leistung oder Kompetenz Ansprüche anmelden können, sondern einfach über ihr Leid. Ja, sie müssen ihr Leid bekennen, sie müssen ihr Leid rausschreien, klagen und dann widerfährt ihnen Gerechtigkeit im Sinne von Statuszuschreibung und letztlich auch Geld, das dann fließt. Also das ist schon eine raffinierte Variante. Also ich glaube, Nietzsche hätte sich die Hände gerieben über die Wokeness. Ja. Also besser kann man seine harten Worte über Paulus und das Christentum eigentlich nicht illustrieren.
Ja, das fasziniert mich jetzt ja auch mit dem, die Letzten werden die Ersten sein, weil was ich mich ja so ein bisschen frage ist, oder was ich mal immer so als abstraktes Gefühl hat, ist, dass es ja doch in der Geschichte der letzten 500 Jahre so bestimmte Dinge gibt, die dann immer wieder hochkommen, so irgendwie so präkommunistisch oder so. Also angefangen so mit irgendwie so Thomas Münzer und so, ja, die Wiedertäufer. Dann auch in der englischen Revolution gibt es ja auch schon, oder im englischen Bürgerkrieg gibt es ja auch schon so christliche Sekten, die dann so das Eigentum in Frage stellen und so. Dann die Französische Revolution, so was da in der WND passiert ist, das ist ja doch irgendwie alles so sehr parallel dann zum Kommunismus und dann irgendwie auch zu Wokeness. Also finde ich jedenfalls, es erscheint einem so ähnlich. Und dann ist es ja doch sehr spannend, wenn man das eben so auf so eine bestimmte, ja, wie soll man sagen, so einen Ausfluss so einer christlichen Seele oder so interpretieren kann. Ja.
Ich meine, der Kern des Christentums, wenn man Paulus für die zentrale Figur hält, besteht ja in der Umwertung der antiken Werte. Also das ist das, was sein Stolz auch ausgemacht hat. Ja, die antiken Werte werden umgewertet. Das heißt also, alles, was in der griechischen Antike triumphal war, siegesgewiss, dominant, bekommt jetzt ein negatives Vorzeichen. Und alles, was, wenn Sie so wollen, Ressentimentkultur ausgemacht hat, was Sklavenmoral ausgemacht hat, bekommt jetzt ein positives Vorzeichen. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Umwertung der Werte, die von den Woken jetzt nochmal nachvollzogen wird, also die einfach nochmal unterstrichen wird, indem man nämlich sagt, die Geschichte ist im Grunde die Geschichte der Unterdrückung aller nicht westlichen, nicht weißen Menschen. Und jetzt haben wir endlich den Punkt erreicht, in dem unsere Form der Anklage und unsere Form der Kritik die Maßstäbe setzt für das Urteil über die Weltgeschichte. Ja, also, wenn Sie so wollen, wir können jetzt mit unserer paulinischen Umwertung der abendländischen oder westlichen Werte eine vollkommen neue revolutionäre Betrachtung der Geschichte anstellen. Und das Opfer tritt an die Stelle der Täter. Oder die, wie soll man sagen, die Leidenden treten an die Stelle der Macher. Oder die Leute, die bisher, ja, wer sind Gegenspieler der Macher, sind ja, wenn man so will, die Entscheidungen hinnehmen müssen, diejenigen, die betroffen waren, ja, die Betroffenen der Entscheidungen der anderen, der Mächtigen, das sind jetzt die, die die Urteilsmaßstäbe ansetzen können. Und ja, das ist natürlich die reinste Form von Sklavenmoral, die man sich vorstellen kann. Ja. Also auch da kann man wirklich nur sagen, Nietzsche wäre glücklich gewesen, also als stolz auf seine Theorie, wenn er die Woken noch erlebt hätte.
Ja, aber das ist ja doch, das bringt uns ja dann doch zu einer spannenden These so ein bisschen am Ende. Es ist ja dann, also könnte man das so sagen, dass das alles schon auch sehr christlich, ich meine, man gibt doch in der Bibel, wie heißt es, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt oder so.
In den Himmel kommt, so.
Also, ja, richtig, ja. Es ist ja schon sehr angelegt und auch so auch diese Idee, man müsse seinen weltlichen Wohlstand so eigentlich ablegen am besten, um überhaupt noch in den Himmel kommen zu können und am besten irgendwie in völliger Armut, hungernd im Kloster leben und so. Also ja, die Letzten werden die Ersten sein, eigentlich als Zentrum der Linken, also der neuen Linken. Ja.
Sehr richtig. Man könnte es vielleicht so sagen, jesuanisch sind die sehr.
Ja.
Ja, die Woken, aber nicht christlich im historischen Sinne. Paulus hat, glaube ich, die Maßstäbe gesetzt für das, was dann christlich als Kultur sich durchgesetzt hat. Und das Jesuanische spielt eine vergleichsweise geringe Rolle in der Kultur des Christentums. Die christliche Kultur hat sich dann immer arrangiert mit der Welt. Also sie hat sich arrangiert auch mit dem Eigentum. Sie haben ja zu Recht Thomas Münzer als Gegenpol benutzt. Das sind die Extremisten gewesen. Ja, aber schon Luther hat ja gekämpft gegen Münzer und gegen die Radikalen. Was sich kulturell als Christentum durchgesetzt hat, das läuft nicht auf der Linie Leben Jesu.
Ja.
Deshalb Paulus, die Schlüsselfigur, hat ja auch sich gar nicht interessiert fürs Leben Jesu. Man könnte es aber auch noch extremer formulieren und könnte sagen, Jesus selbst hat sich für das Leben Jesu gar nicht interessiert.
Aber ich meine zum Beispiel, was Sie jetzt gesagt haben, diese Idee, Frieden mit der Welt zu machen. Da könnte man ja sagen, naja gut, also aber da gibt es ja auch die sehr starke christliche Gegenbewegung, also insbesondere im Protestantismus, eben auf gar keinen Fall den Frieden mit der Welt zu machen. Weil das ja auch irgendwie christlich ist, in gewisser Hinsicht jedenfalls, also wenn man ins Seelenheil glaubt und so. Also jedenfalls diese Idee, sozusagen pur die Welt, die allen Wohlstand, alles abzuholen, um die Seele zu heilen und das ist ja, gibt es zumindest ja christliche Strömungen, die das sehr, sehr stark so vertreten haben.
Sie können ja ins Kloster gehen.
Genau, sie können ins Kloster gehen. Ja, aber auch das Buße und Büßertum und so weiter. Also das ist ja schon und auch die Ablehnung letztlich von jedem weltlichen Wohlstand. Das ist ja auch eine radikale Form des Christentums.
Wenn sie das wollen. Gibt es. Sie können asketisch Askese treiben. Das sind alles Optionen, die jedem Christen offenstehen. Er kann ins Kloster gehen. Das ist ganz klar. Sie können aber auch asketische Übungen praktizieren, die den Kapitalismus stützen und steigern. Ja. Wie der Calvinismus es eben gezeigt hat. Und das meinte ich mit, was sich kulturell durchgesetzt hat an Christentum. Luther war kein Revolutionär im gesellschaftlichen, sozialen Sinne. Er war ein Revolutionär im religiösen Sinne. Und er hat eben diese Zwei-Welten-Lehre vertreten. Ja. Du kannst gleichzeitig guter Christ und ein braver Bürger sein. Ja, und man muss gar nicht so extrem wie Calvin sein, um dann zu sagen, gerade dadurch lehnst du die weltlichen Werte ab, indem du besonders erfolgreich in deinem Beruf bist, um das als Signal für die Gotteserwähltheit zu deuten. Das ist schon eine irre Konstruktion von Calvin gewesen, aber es hat funktioniert. Es hat kulturell funktioniert. Ja. Und wenn man so will, das Jesuanische, was jedem offen steht, ja, jedem steht offen, alles mit zu teilen und so weiter mit den anderen oder herzuschenken oder asketisch zu leben. Aber das hat sich nicht kulturell prägend durchgesetzt, sondern was sich durchgesetzt hat, war dieses Doppelleben, wenn Sie so wollen, ausgehend von dieser wirklich zutiefst paulinischen Überzeugung, wir sind schon erlöst, ja, innerlich, ja, das Reich Gottes ist innerlich schon da und äußerlich, im bürgerlichen Leben machen wir Kompromisse mit den Powers that be.
Also das Christen, es ist jetzt nicht christlich, die Linke, aber es gibt ja doch innerhalb so christlicher Gesellschaften irgendwie immer wieder die Idee, ich sag mal, des reinigenden Feuers oder sowas, ja. Also sozusagen die Idee, jetzt müssen wir aber sozusagen, die Welt geht irgendwie unter und jetzt müssen wir uns mal von unseren ganzen Sünden, von unserem Doppelleben befreien. Und das ist ja die Reformation. Und Calvin, der dann irgendwie sagt, da hat man sogar Widerstandsrecht und so. Also das ist ja doch immer wieder ein Motiv, was so aufkommt, oder? Also die Idee, jetzt müssen wir eben Schluss machen mit diesen Kompromissen der Welt, sondern jetzt müssen wir quasi so richtig puritanisch reinigendes Feuer über die Welt bringen, um uns zu erlösen oder um das, den Untergang zu verhindern oder warum auch immer.
Ja, ich meine, das Problem ist nur, Sie bringen wieder das Stichwort puritanisch zurecht. Aber gucken Sie, was daraus geworden ist. Der Puritanismus hat diese Welt, auf die wir so stolz sind, ja ganz wesentlich geprägt. Ja, also vor allem den modernen Kapitalismus. Und es gibt eben gar keinen Widerspruch zwischen dem christlichen Leben, soweit es eben Verinnerlichung bedeutet. Ja, das ist ja diese Linie, die wir von Paulus über Luther gehen und dann bis hinein auch in die Romantik oder in unsere glorreiche deutsche Kulturzeit. Verinnerlichung führt zum modernen Individualismus. Und das bedeutet dann, du kannst Christ sein, auch wenn du, wenn man so will, parallel ein bürgerliches Leben führst. Und das heißt, du musst nicht wie Thomas Münzer mit der Regenbogenfahne in der Hand für die Erlösung kämpfen. Das stimmt ja wirklich. Ja. Münzer hatte eine Regenbogenfahne. Ja. Ja. Gibt es ein historisches, wunderbares Bild. Also, die Revolution ist eigentlich nicht die genuin christliche Antwort auf das, was in der Welt geschieht, sondern Verinnerlichung. Die Ausbildung der christlichen Seele, Individualität. Es ist nur so, dass es eine Grenze der weltlichen Macht gibt, die dann tatsächlich zum Widerstand zwingt. Das ist nämlich der Punkt, wie heißt es da so schön, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Ja, also wenn sagen wir mal, übertragen auf die jetzige Zeit, Meinungsfreiheit, Redefreiheit, andere bürgerliche Freiheiten, vor allen Dingen Religions- und Glaubensfreiheit. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann musst du Widerstand leisten als Christ. Ja, das ist wahr. Aber nicht, wenn es um Lohnfortzahlung oder Krankheitsfall oder so irgendetwas geht. Das ist keine christliche Pflicht, da auf die Barrikaden zu gehen.
Nein, nein, also natürlich, Interpretationsfrage, welches Christentum, aber es gibt jedenfalls immer wieder so auch so einen Impuls. Ne? Also
natürlich. Vielleicht aber auch deshalb, weil es immer wieder Leute gibt, die große geistige Bewegungen und kapern.
Ja.
Nicht? Also auch so könnte man Leute wie Münzer interpretieren, dass sie im Grunde die Reformation gekapert haben.
Ja, ja. Aber ich meine auch sozusagen diese Idee der, so diese Reinheit der Moral, also diese Übertreibung der Moral, sozusagen alles dieser Moral zu unterwerfen und dabei überhaupt keine Kompromisse zu machen. Also das ist ja was immer wieder mitschwingt. So.
Richtig, aber das ist nicht paulinisch.
Ja,
nicht,
okay.
Nehmen wir nur dieses eine berühmte Beispiel. Du sollst eigentlich idealerweise geschlechtlich dich zurückhalten. Mhm. Ja, du sollst eigentlich asketisch leben. Aber die meisten können das offensichtlich nicht, hat Paulus gesehen. Und dann sagt er so schön, bevor ihr brennt, ja, ihr sollt nicht brennen, dann heiratet lieber, ja. Also dann bringen wir, das ist ein Kompromiss, ja. Die Ehe ist für das Christentum ein Kompromiss, mit der Sexualität des Menschen. Das heißt, mit dem, was die Menschen nicht in der Lage sind zu beherrschen, ja. Und, ähnlich ist es mit der Aggressivität. Auch die können wir nicht vollständig beherrschen. Das Christentum bietet Kompromisse an. Und das hat man dem Christentum natürlich von Seiten der reinen Vertreter der Lehre oder der Extremisten immer zum Vorwurf gemacht. Aber wenn Sie an die Hauptvertreter denken, nämlich Paulus und Luther, dann sehen Sie, die sprechen von zwei Welten, ja, denen wir gleichzeitig, wir sind Bürger zweier Welten, in denen wir beide zurechtkommen müssen. Und der Extremismus, Die moralistische Reinheit ist meines Erachtens nicht paulinisch und sie ist auch nicht lutheranisch.
Ja, nee, vielleicht aber nochmal so zum Abschluss, wir reden ja über die Neue Linke, aber ist das nicht trotzdem, bringt uns das nicht ein bisschen zu der Erkenntnis, wie auch immer das ist, dass es doch eine sehr hohe Kontinuität gibt.
Hm.
Eine sehr hohe Kontinuität, was auch immer wir eigentlich mit Linken meinen, aber eben angefangen eben, würde ich sagen, zumindest von diesem Furor der Französischen Revolution.
Hm.
Aber wahrscheinlich eben auch schon beim Furor von Thomas Münzer, bis zum Furor der Wokeness. Also, dass das doch irgendwo in einer Traditionslinie steht.
Ich habe unsere Zuschauer, Zuhörer jetzt schon gequält mit Philosophen. Noch einmal würde ich es gerne machen. Es gibt einen anderen Philosophen, Hans Blumenberg heißt der. Der hatte eine Theorie über die Entwicklung von Theorien oder von geistigen, von Gedanken. Und die nannte er Umbesetzungstheorie. Und er meinte, es gibt für jeden, wie soll man sagen, Weltanschauung einen Stellenrahmen von Begriffen. Dieser Stellenrahmen bleibt konstant. Und die Begriffe können aber durch ähnliche oder äquivalente Begriffe ersetzt werden. Also man muss nicht immer bei denselben Begriffen bleiben, aber der Stellenrahmen bleibt Gott sei Dank. Und ich glaube, so ist es bei den Linken auch. Die haben einen Stellenrahmen von Begriffen, der ursprünglich mal marxistisch war oder vielleicht, wenn Sie es wollen, noch früher münzerianisch oder wie auch immer. Aber dieser Rahmen bleibt konstant. Aber die Begriffe oder die Schlüsselbegriffe werden neu oft besetzt, neu eingesetzt. Aber wenn Sie so wollen, die Fragen, auf die Linke antworten will, bleiben konstant. Und auch die Dynamik dieser Linken, die im Wesentlichen, wie wir, denke ich, gemeinsam gesehen haben, Ressentiment ist oder Neid oder was auch immer, bleibt auch konstant. Ja, hält diesen Rahmen am Leben. Aber die einzelnen Schlüsselbegriffe sind variabel und werden im Lauf der Geschichte neu gesetzt.
Ja, das finde ich sehr spannend. Aber so scheint es mir auch irgendwie zu sein, dass dass wir ganz viele neue Begriffe haben und ganz viele neue so Diskussionsfelder und neue Ungerechtigkeiten, neue Ansätze, die Moral einzusetzen zwischen der neuen und der alten Linken, aber dann doch im Kern so ein bisschen das Kerngefühl, das Kernressentiment, wie man auch immer es nennen möchte, aber auch so die Entwicklungen, die so auch Gruppendynamiken, die da entstehen, doch extrem durchgängig sind, was ja dann aber so ein bisschen zu der Frage führt, ja, was, oder vielleicht zum Abschluss, ne, was ist denn dann eigentlich überhaupt links oder noch links? Also in diesem größeren Rahmen, was ist denn dann eigentlich sozusagen der Kern dieser Ordnung? Weil ich finde, das ist wirklich eine Frage, die nicht so leicht auch beantwortet werden kann, wenn man fragt, wir haben diese Wörter links und rechts, die wir extrem intuitiv verwenden seit 300 Jahren. Und es hat sich ja unfassbar viele inhaltliche Fragen darum gedreht. Und aber was diese Ordnung dann ganz im Kern ausmacht, das ist ja dann ein bisschen unklar.
Vielleicht doch nicht. Ich denke, Nietzsche hätte gesagt, Sklavenmoral. Links ist die Sklavenmoral.
Also die Letzten werden die Ersten sein.
Das hat er ja auch dem Christentum nachgesagt, dass es Sklavenmoral sei. Also insofern würde ich sagen, das könnte der Stellenrahmen sein. Der war irgendwann mal christlich ausgelegt und heute wird er woke belegt. Aber im Grunde bleibt es dabei, denn Sklavenmoral wird ja angetrieben vom Ressentiment. Ja, also ich denke, das ist die große Konstante. Und da fast alle Menschen da ansprechbar sind, bleibt die Linke auch ewig in unterschiedlichen Gestalten.
Also die große Umwertung sozusagen.
Genau, richtig. Die Umwertung der Werte, das ist im Grunde die Pointe, die immer wieder gesetzt wird.
Hat Peter Höris auch mal in seinem Buch irgendwie geschrieben, mit links, also das ist ja ganz eigentümlich, dass ja in der Französischen Revolution geht ja dieses Links, diese Links-Rechts-Spaltung auf und die Linken haben sich ja als links quasi, haben sich links eingeordnet, die Revolutionäre, was, und er erklärt das so, das fand ich sehr spannend, dass eigentlich ja historisch gesehen die rechte Seite, die Sonnenseite, die gute Seite, rechtes Leben gegen linkisch und so, also rechts ist ja in allen Kulturen der Welt irgendwie positiv besetzt und er sagt, die haben sich also bewusst nach links gesetzt, um dieser großen Idee der totalen Umwertung einen Ausdruck zu geben.
Ganz genau, das ist es, ja. Paulus hat es vorgemacht, Nietzsche hat es durchschaut, die Linken praktizieren es.
Gut, dann nehmen wir das als Schlusswort. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie uns mal. Sollen wir sowas öfter machen? Sie können auch gerne Themenvorschläge machen für so grundsätzliche Debatten. Ansonsten probieren wir das mal und vergessen Sie nicht, dass wir sowas machen, auch solchen tiefen Themen uns hier widmen können. Das geht nur mit Ihrer Unterstützung. Also, wenn Ihnen das gefällt, dann überlegen Sie doch, ob nicht heute der Tag ist, an dem Sie anfangen sollten, Apollo News auch finanziell zu unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.